SWR 2 Zeitgenossen.
Sie ist das Weihnachtskind in der Familie. Kein Wunder, wenn man wie Felicitas Hoppe am 22. Dezember Geburtstag hat. Eine Zeit voller Lichterglanz und mit Kunstschnee bestäubter Christbäume, in der selbst erwachsene Menschen wieder an Rudolf, das Rentier mit der roten Nase, glauben oder doch zumindest an Nikolaus und den Weihnachtsmann. So liegt es möglicherweise an dieser magischen Adventsatmosphäre, die Felicitas Hoppe zu einer Schriftstellerin im Rang einer Büchnerpreisträgerin gemacht hat. Pigafetta, Johanna, zuletzt ihr gefeierter Nibelungenroman, zählen zu ihren bekanntesten Werken. Nicht zu vergessen eine wunderbar wundersame Hoppe-Biografie. Ihre Romane, Erzählungen, auch Kinderbücher stehen für einen ganz eigenwilligen Kosmos. Sie findet und erfindet die Wahrheit märchenhaft, realistisch, grotesk und ordnungsliebend zugleich. Hallo und herzlich willkommen zu den SWR 2 Zeitgenossen, Felicitas Hoppe.
Ja, hallo, ich freue mich.
Ich freue mich auch, Frau Hoppe. Wir sprechen zu Weihnachten. Sie sind kurz vor Weihnachten geboren. Sie tragen zudem den Namen Felicitas, die Glückliche. Glauben Sie an so etwas wie Schicksal?
Also, ich erinnere mich an das Wort meines ersten Lektors, der mir sagte, Frau Hoppe, es gibt keinen Zufall. Woraus ich dann schloss, dass er tatsächlich an so etwas wie Schicksal glaubte. Und da habe ich eigentlich erst angefangen, darüber nachzudenken. Aber ja, ich glaube an ein Schicksal in dem Sinn, dass ich denke, dass wir nicht alles selbst gestalten können. Ich halte mich schon für eine tatkräftige Person, aber ich weiß sehr wohl, dass ich die Dinge nicht allein in der Hand habe. Und sagen wir mal so, mein Geburtsdatum, dieses kurz vor Weihnachten auf die Welt gekommen sein, das habe ich immer gemocht, auch nie als Nachteil empfunden, wie andere Kinder, die in der Weihnachtsnähe geboren sind. Vielleicht haftet dem wirklich etwas Schicksalhaftes an.
Wäre auch eine schöne Vorstellung vielleicht. Also wenn man sich nicht irgendwie dann festgelegt fühlt oder irgendwo, sagen wir mal, bevormundet von oben in irgendeiner Art und Weise. Frau Hoppe, wir leben ja aktuell in etwas angespannten Zeiten. Da kommt das kleine Büchlein, das Sie erst vor kurzem veröffentlicht haben, gerade recht. Gedankenspiele über die Sehnsucht, so heißt es. Heute ist der erste Weihnachtsfeiertag. Ist Weihnachten für Sie auch so ein klassischer Sehnsuchtsort?
Also ich denke, Weihnachten ist ja zumindest für Menschen, die die Geschichte irgendwie noch ernst nehmen, also wenn man sie in ihrem buchstäblichen Sinn sieht, nämlich dass dann dort der Erlöser geboren worden sei, da würde man ja fast sagen können, man wäre an einem Ort der Erfüllung einer Sehnsucht angekommen. Also da wird eine Erwartung erfüllt, nämlich auf jemanden, der die Dinge ändern könnte, der eine Wende herbeiführen könnte, also der Rettung verheißt, in dem Fall natürlich das Kind in der Krippe, das als Kind natürlich eher schwächlich wirkt. Aber ja, ich glaube, gerade in diesen Zeiten ist das schon ein sehr wichtiger Punkt, in dem all unsere Sehnsüchte in gewisser Weise zusammenkommen, würde ich fast sagen.
Sie haben eben davon gesprochen, man hat die Hoffnung, da werden gewisse Erwartungen erfüllt. Das heißt, man lehnt sich aber auch so ein bisschen bequem zurück, kann das sein?
Nein, das glaube ich tatsächlich nicht. Das ist aber genau das, was Sie vorhin in Bezug auf das Schicksal gesagt haben. Zurücklehnen gilt nicht. Das galt auch bei uns zu Hause in der Familie nicht. Also mit der Sehnsucht und der Hoffnung und der Vorstellung, dass es etwas gäbe, das auch größer ist als wir selbst oder das vielleicht über diese Welt hinaus ging, war zumindest in meiner Erziehung und von dem, wie es meine Eltern sahen, niemals eine Form von Entlastung verbunden. Also in dem Sinn, da sitzt oben einer, der wird das schon richten. Sondern er fordert uns geradezu dazu heraus, auch selber vielleicht die Regie zu übernehmen. Aber es war wichtig zu wissen, dass wir es nicht alleine schaffen. Wir müssen es aber versuchen und sind dabei aber auf andere angewiesen. Das muss auch kein höheres Wesen sein, das können unsere Mitmenschen sein. Also bei uns war auch das Weihnachtsfest und alles, was dann kommt, mit Initiative verbunden. Das war ganz wichtig. Also kein durch und durch kontemplatives Fest, wo man sich zurücklehnt, schön isst und trinkt und sagt, jetzt lassen wir mal den lieben Gott oder den Weihnachtsmann machen.
Was macht denn für Sie die Qualität eines guten Weihnachtsfestes aus?
Also das ist schwer zu sagen, weil ich natürlich in meinen Erinnerungen immer noch mit dem Weihnachten meiner Kindheit verbunden bin. Und das war so ein Weihnachtsfest, das ganz klar ritualisiert war. Da wurden tatsächlich Gedichte aufgesagt und Lieder gesungen. Und wir durften als Kinder, das mochten wir sehr, das Krippenspiel so nachspielen mit verschiedenen Rollen. Das einzige Problem war dann das Kind in der Krippe. Das war dann in der Regel doch eine Puppe, das spielte keiner von uns. Und wir mochten das sehr. Meine Lieblingsrolle, und das ist eigentlich bis heute so geblieben, das habe ich auch in der Schule in einem Orff'schen Weihnachtsspiel mal gespielt, das war die des Hirten. Also ich fand jetzt Maria und Josef nicht so interessant, Ochs und Esel, gut, das waren Nebenrollen. Aber Hirte zu sein, also der Empfänger oder die Empfängerin dieser Botschaft von oben, die da auf dem Feld sind, draußen im Kalten, dann kommt da dieses Licht und dann treten da diese Engel auf und sagen, heute ist euch der Heiland geboren. Und dann diese Aufgabe, geht hin und sucht diese Krippe. Also diese Hirten sind die Empfänger einer Botschaft, sie suchen den Ort auf und geben damit dann auch diese Botschaft weiter. Das hat mir sehr imponiert und im Grunde meines Herzens denke ich manchmal, ich bin bis heute dieser Oberhirte aus dem Weihnachtsspiel geblieben, der mit größter Begeisterung ruft, die Könige kommen. Aber die Hirten sind die Ersten an der Krippe und die Könige die Zweiten. Das hat mir auch sehr gefallen.
Kann ich mir vorstellen. Sie haben eben dieses Kinderweihnachten erwähnt. Weihnachten, das ist ja eigentlich auch so die Sehnsucht nach einer gewissen Sicherheit, nach Geborgenheit. Und das ist ja Familie, nach Aufgehobensein und dann eben auch natürlich nach Frieden. Und für mich steckt so ein bisschen diese Sehnsucht nach Gewissheiten auch dahinter. Aber die verliert man ja eigentlich auch mit diesem Kinderweihnachten, das ja dann tatsächlich irgendwann mal unwiederbringlich verloren geht, oder?
Das ist eine interessante Frage, denn bei uns zu Hause war es so, ja, wir haben ritualisiertes Weihnachten gefeiert, aber es war jenseits jeder Verkitschung. Es gab jetzt auch nicht besonders viele Geschenke, wir waren auch keine so begüterte Familie, aber ich will auch das nicht idealisieren, so nach dem Motto, bei uns war das alles puristisch und idealistisch. Entscheidend war aber, dass, glaube ich, in den Kinderjahren da so eine Art Batterie aufgefüllt wurde, die so haltbar war, dass das permanente Wiederholen dieses Rituals später beim Älterwerden und im Erwachsenenwerden nicht mehr nötig war. Also ich habe oft Weihnachten allein gefeiert. Bei uns gab es nie die großen Familienfeste dann mit Kindern und Enkeln. Das war meiner Mutter zu anstrengend. Also das Weihnachtsformat verkleinerte sich. Und ich bin bis heute in der Lage, ohne jede Not ein Weihnachtsfest allein zu verbringen, weil ich diese Batterie habe. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Entscheidendes. Also wenn das Ganze in so einen Weihnachtszwang übergeht, wo die Menschen sich bestätigen müssen, wir werden uns sehen und wir tauschen die Geschenke aus. Diese Zwanghaftigkeit, die erlebe ich ja jetzt Weihnachten immer auf dem Bahnsteig, wenn die vielen Familien, die sich ja in Unterfamilien und Patchwork-Familien aufspalten, unterwegs sind. Weihnachten ist ja eine Zeit, die von einem Stress grundiert ist, der fürchterlich ist. Und das hat es bei uns zu Hause tatsächlich nie gegeben.
Stress ist so das eine, das man sieht. Das andere ist aber auch so, dass gerade zu Weihnachten, da ist ja auch ganz viel Platz für Sentimentales. Man sieht dann schon ganz gern mal einen dieser kitschigen Weihnachtsfilme und er hört auch diese Weihnachtsgeschichten, die dann ganz viel Konjunktur haben. Und ich frage mich immer so, warum ist das eigentlich so? Warum macht uns Weihnachten so ergriffen und warum verfallen wir dann so wie der alte Geizkragen Scrooge aus Dickens wunderbarem Weihnachtsmärchen, so diesen Weihnachtsgeistern? Also was passiert da eigentlich?
Da passiert, glaube ich, was ganz Interessantes und ich brauchte lange, um das für mich zu erschließen. Denn früher, das muss ich ganz ehrlich sagen, ging mir diese Sentimentalität auf die Nerven. Die Leute fangen dann an zu weinen, sie werden rührselig, sie erinnern sich an die guten alten Zeiten. Heute sehe ich das anders, vielleicht irgendwie barmherziger oder etwas gnädiger. Ich habe eigentlich nichts oder nichts mehr gegen Sentimentalität. Ich finde das gut, wenn wir weinen können und rührselig werden. Sentimentalität ist eigentlich der losgelassene Ausdruck von Verlust. Ich glaube, wenn jemand rührselig wird an Weihnachten, dann weil er oder sie weiß, dass da etwas unwiederbringlich weg ist. es ist nicht mehr da. Es ist verloren. Es ist verloren wie das Paradies. Wir können uns daran erinnern, dass wir, falls wir es jemals waren, auch da zweifle ich manchmal, als Kinder glücklich waren. Wir können aber dieses Glück nicht wiederherstellen. Und deshalb fangen wir an zu weinen, deshalb gucken wir diese Filme und deshalb heulen manchmal die Erwachsenen wie Schlosshunde, während die Kinder das ganz anders sehen. Und ich bin da eigentlich ganz froh, dass es diese Art von Ventil gibt. Und das ist genauso wie wenn man bei einer Beerdigung ist oder bei einem Leichenschmaus und die Leute anfangen, sich Dinge zu erzählen, Erinnerungen loslassen, die ja immer umgeformt werden. Diese Geschichten stimmen ja eigentlich nie, sondern sie beinhalten das, was wir uns gerne erinnern würden. Und das ist etwas, was sehr, sehr menschlich ist und was ich nicht verurteilen würde.
Nun ist dieses Weihnachten 2022 anders. Wir haben einen Krieg in der Ukraine. Und während wir hier im Warmen sitzen, müssen Menschen nicht einmal 2000 Kilometer weit entfernt vielleicht in den Ruinen ihrer Wohnungen auch oder ihrer Häuser ausharren. Für Sie persönlich, Frau Hoppe, ist dieses Weihnachtsfest auch anders, weil gerade Ihr Vater verstorben ist. Das ist natürlich immer eine Zäsur. Und ich nehme an, das wird für Sie jetzt auch ein ganz anderes Weihnachten.
Das wird sicher ein anderes Weihnachtsfest sein. Und in der Tat, dieser Verlust liegt nur wenige Tage oder ungefähr 10 Tage zurück. Das heißt, der Verlust liegt nicht zurück, der ist ja da und der ist wirksam. Und das braucht Zeit. Da Sie die anderen Weltkrisen, unter anderem den Ukraine-Krieg, ansprechen, es ist eine ganz verzwickte Sache, wenn man einen persönlichen Verlust erleidet, wie den eines geliebten Menschen, mit dem man sehr viel Lebenszeit verbracht hat, relativieren sich natürlich die anderen Dinge. Und dann wird einmal mehr klar, dass wir diese Dinge nicht gegeneinander aufrechnen können. Und es ist sehr, sehr wichtig, einem einzelnen Verlust auch den Vorrang zu gewähren, den er hat, und ihn dann nicht mit anderen Dingen zu überwölben. Zugleich geschieht etwas ganz Seltsames, zumal mein Vater ein hochpolitischer Mensch war. Er war 95, als er starb, und bis zum letzten Tag klar im Kopf. Und manchmal ging sein Gerechtigkeitswille und sein Diskutieren der weltpolitischen Lage uns ein bisschen auf die Nerven. Ich hatte immer das Gefühl, mein Vater wollte nicht sterben, bevor die Welt nicht in Ordnung wäre. Das war eigentlich sein Plan. Und dann habe ich gesagt, wenn du darauf wartest, dann wirst du niemals sterben. Kurzum, ich komme so aus einer Familie, in der diese Themen immer relevant und präsent waren. Und denke deshalb viel darüber nach, wie man das miteinander in Einklang bringen kann. Zugleich ist mir in dieser Situation bewusst geworden, wie privilegiert das ist, bis zum Schluss mit jemandem zusammen sein zu können, der dann ordentlich bestattet wird, der gefeiert wird und so weiter, wenn in anderen Weltgegenden die Menschen verschwinden, verschellen, verscharrt werden, ermordet werden. Das ist eine Ungleichheit, mit der zu leben, einfach sehr, sehr schwierig ist. Das ist ein Problem, das nicht lösbar ist.
Ja, man muss es aushalten.
Man muss es aushalten, aber Sie haben es vorhin schon erwähnt, ohne sich zurückzulehnen, ohne sich auf ein Schicksal zu berufen. Aber ich glaube, das geht nur, wenn wir auf irgendeine Weise eine Balance finden. Also so, dass wir sagen, das ist, was wir tun können. Das ist, wo wir Verantwortung übernehmen können. Und wir können die Welt aber nicht retten in dem Sinn. Also es liegt auch eine gewisse Überhebung darin, alles richten zu wollen. Und das war genau das, worüber ich mit meinem Vater immer gestritten habe.
Sie konnten also auch bis zum Schluss noch mit ihm diskutieren, sprechen. Sie sagten, er war noch ganz präsent. Trotzdem muss man natürlich in diesem Alter doch immer mit dem Abschied irgendwie rechnen. Konnten Sie sich darauf vorbereiten oder ist es jetzt doch so, dass Sie sagen, ja, es ist so endgültig, es fällt mir doch schwer, das zu akzeptieren. Es sind ja doch immer auch zwei Sachen, ob man sich so theoretisch drauf einlässt oder wenn es dann tatsächlich so weit ist.
Ich kann ja nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und es gibt keine Rezepte. Aber als ich im Frühjahr das Sehnsuchtsbuch schrieb, das Sie bereits erwähnt haben, habe ich mir auch über diese, sagen wir, metaphysischen Fragen oder diese Transzendenzfragen Gedanken gemacht. Und ich muss schon sagen, dass in unserer Familie dieses Thema immer präsent war. Das Sprechen über den Tod war eigentlich etwas Alltägliches. Das ging manchmal auch ins Spielerische. Also meine Eltern gehören zu den Menschen, die tatsächlich morgens noch sich gegenseitig die Tagestexte aus der Bibel vorgelesen haben, bis sie dann nicht mehr so gut lesen konnten. Und dann haben wir da so Spiele gespielt und gesagt, na ja, welchen Spruch würdest du dir auf den Grabstein setzen lassen oder was würdest du für die Traueranzeige auswählen? Und da gab es eine gewisse Kreativität dann auch. Und dadurch, ich will jetzt nicht sagen, dass das eine Möglichkeit ist, sich vorzubereiten, aber in der Tat war es dann so, dass mein Vater einen Satz aufgeschrieben hatte, den er dann auch wirklich für seine Anzeige haben wollte. Und das sind schon Dinge, wo eine klare, realistische Haltung da war oder da ist. Meine Mutter lebt ja noch. Und man über diese Dinge wirklich sprechen konnte. Und ich glaube, da sind wir ja in der Essenz der Sache. Es geht ja nicht nur um den Tod. Es geht um alles. Es geht auch um den Krieg. Es geht um die Geschichte. Mein Vater hat ja einen Großteil seiner Familie selber im Krieg verloren. Da gibt es so viele Bezugspunkte. Die Dinge besprechen zu können und sie benennen zu dürfen und das nicht zu tabuisieren, das ist, glaube ich, etwas, was uns Kraft zuführen kann und was uns im Ernstfall hilft. Aber Sie haben es vorhin gesagt, der Schrecken, wenn die Person dann wirklich nicht mehr da ist, ist groß und der Rest, das muss die Zeit erbringen.
Frau Hoppe, Sie sind 1960 geboren, da war der Krieg gerade erst mal 15 Jahre zu Ende. Sie haben es gesagt, Ihr Vater war 95, Jahrgang 27, nehme ich dann mal
ja,
an.
Ja, genau.
Das war ja auch so ein Jahrgang junger Leute, die wurden dann als Flakhelfer dann noch mit an die Front gezogen. War dieses Thema Krieg in dem Sinne auch präsent in Ihrer Familie? Also haben Sie auch Fragen nach Verantwortung und Verstrickung auch in dieses NS-Regime diskutiert?
Ja, es ist ja so, dass mein Vater der Jüngste von 7 war. 6 Brüder, eine Schwester und die Schwester hat überlebt. 2 der Brüder sind schon an Kinderkrankheiten verstorben. Die anderen 3, unsere Onkel, sind im Krieg umgekommen und er hat als einziger den Krieg überlebt. Und das war etwas, wo man mit der Großmutter zum Beispiel nicht gut sprechen konnte. Die Onkel hingen da zwar an der Wand, hätte ich jetzt fast gesagt. Also die Fotografien waren präsent. Und wir waren immer irgendwie sauer auf diesen Krieg, weil wir fanden, dass unsere Onkel so interessant aussahen. Und wir fanden, unsere Familie sei zu klein. Also wir dachten immer, wenn die alle geheiratet hätten und Kinder gehabt hätten, dann wäre bei uns mehr los. Das hat dann natürlich gedauert. Wir wurden dann älter, erwachsener und da ging dann das Fragen an. Und meine Mutter, die 8,5 Jahre jünger ist als mein Vater, war ja noch Kind zu Kriegszeiten. Aber der Krieg, muss ich sagen, war immer ein großes Thema. In vielerlei Hinsicht und mit verschiedenen Schattierungen für meine Mutter war der Krieg, sie sagte als Kind, ein großes Abenteuer. Sie war froh, dass was passierte. Aber das ist natürlich ein Thema, das man nie zu Ende erarbeiten und ausarbeiten kann. Und es war keinesfalls tabuisiert, aber es bleiben natürlich Leerstellen. Es gibt auch Dinge, an die kommt man, glaube ich, nicht heran.
Sie sind ja als 3. von 5 Kindern aus einer, so heißt es immer so schön, schlesischen Flüchtlingsfamilie in Hameln geboren. Dieser Status Flüchtlingsfamilie, was bedeutete der konkret also für Sie und was haben Sie da von den Eltern auch mitbekommen?
Soweit ich mich erinnern kann, war dieses Schlesien, das war irgendwie so ein ganz fernes Land, das war nicht klar definierbar und das hing wiederum damit zusammen, dass meine Eltern sehr stark sich in dieses Neue hineingegeben haben, also Hameln in Niedersachsen. Sie gehörten nie irgendwelchen Flüchtlingsverbänden an. Sie sind meines Wissens, mein Vater, glaube ich, einmal seiner Schwester zuliebe, meine Mutter nie. Sie sind nie zurück nach Schlesien gereist. Und es war ganz klar, dass dieses Weserbergland, Hameln im Weserbergland, unsere Heimat war. Da gehörten wir hin und mein Vater hat sich diese Landschaft und diese Gegend erschlossen und an uns das weitergegeben. Und das ist das, was ich als meine Heimat, wenn ich überhaupt diesen Begriff benutze, mit dem gehe ich eigentlich weniger um. Aber das ist dort und deshalb war das nichts, was in Form einer Anklage war. Das kann auch mit Schuldgefühlen natürlich verbunden sein, dass sie sich verantwortlich für diesen Krieg fühlten. Aber ich würde schon sagen, dass sie dieses Neue angenommen haben und sie haben sich da nicht als Opfer gesehen. Oder sie haben das uns nicht vermittelt, sage ich mal so.
Frau Hoppe, Sie haben einmal in einem Interview gesagt, Sie sind keine katholische Schriftstellerin. Das kann man auch gut nachvollziehen. Aber natürlich, das Katholische ist für sie sehr wichtig. Und das hängt natürlich auch ganz stark mit dieser Prägung im Elternhaus zusammen, mit der katholischen Erziehung, die sie genossen haben. Wie muss man sich das vorstellen? Also gehört dazu immer dieser sonntägliche Gottesdienst, zu dem man dann als Kind halt mitgenommen wurde? Oder ging es auch noch darüber hinaus?
Ja, ich weiß, dass es sehr stark ritualisiert war. Klar, der sonntägliche Kirchgang, das war gesetzt. Und ich meine mich auch zu erinnern, wir beteten auch bei Tisch doch regelmäßig. Und insofern, ja, ist da diese katholische Grundierung, wobei es auch Unorthodoxes gab, zum Beispiel die Beichte. Ich war in meinem Leben, glaube ich, zweimal zur Beichte und meine Eltern praktizierten das selber nicht. Und insofern habe ich das dann auch nicht gemacht, aber das Ganze als Lebensgefühl, als Grundierung, als kulturelle Praxis, würde ich auch sagen. Und vor allen Dingen, und das ist eben so entscheidend, es ging in die Erzählungen ein. Also ob man Märchen las oder Heiligenlegenden oder so. Das Katholische war für mich sehr, sehr stark verbunden mit dem Erzählen von Geschichten. Und deshalb sage ich eben auch, ja, keine katholische Schriftstellerin, also eine, die sagt, ich möchte mit euch über den Glauben sprechen, sondern eine Schriftstellerin, die durch und durch katholisch ist. Und dieses katholische Fluidum kommt in der Erzählform zum Tragen. Also gar nicht so in den Inhalten, dass ich jetzt religiöse Themen hätte. Aber wer ein bisschen sonntägliche Kirchgänge und Rituale kennt, wird bei Felicitas Hoppe unschwer einen Predigton feststellen. Es gibt so einen Hang zur Ansprache, es gibt so einen Hang zur Mündlichkeit, dieses Hallo, ich aber sage euch, ich will euch was erzählen, hört mir zu. Und das ist, glaube ich, ganz stark aus dieser katholischen Sozialisation gekommen.
Ja, da gibt es diese Ansprache und ihre Mutter hat ihnen aus der Bibel vorgelesen und hat sie und ihre Geschwister dann aufgefordert, diese Geschichten zu zeichnen, stimmt das?
Ja, das stimmt. Also es klingt immer so ein bisschen nach Erziehungsanstalt, hätte ich fast gesagt. Das war schon alles recht zwanglos. Wir hatten da so Hefte. Zeichnen war nie meine allzu große Stärke. Also sie las uns Kapitel für Kapitel die Kinderbibel von Anne de Vries vor. Und wir haben das dann so gezeichnet. Vor allem im Alten Testament gibt's ja toll zu zeichnen. Arche Noah oder auch hier Kain und Abel und so. Das sind ja tolle Geschichten. Und das sind natürlich Prägungen, die man im Guten wie im Schlechten auch nie wieder aus seinem System bekommt. Das ist ganz klar.
Also ich hätte es jetzt auch gar nicht so als Exerzierschule gesehen, sondern wirklich als so ein Anstoß, kreativ zu werden. Also man hört ja ganz viel und Bilder im Kopf ist ja gerade auch das, was wir hier beim Radio machen. Und das ist ja so eine Anregung dazu. Und ich glaube, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, gab es auch bei Ihnen in der Familie viel Kasperle-Theater, stimmt?
Ja, ja, da war der Experte mein Vater. Mein Vater ist ein großer Improvisationskünstler gewesen und hat dann performt. Und er mochte dieses etwas Zauberhafte mit Licht- und Schattenspiel, hat auch viele Geschichten erfunden. Und das ist jetzt so etwas, was man leicht idealisieren kann. Natürlich hatten wir kein Fernsehen etc. etc. Das waren einfach finanzielle Dinge auch. Aber diese starke Wortbegeisterung oder auch der Wunsch, überhaupt zu gestalten, also Dinge zu gestalten, nachzuspielen, nachzuformen, aber auch umzuformen und neu zu machen, das war schon eine große Impulsfabrik sozusagen. Und im Nachhinein wird mir klar, wie kostbar das ist. Als Kinder haben wir das ja gar nicht gemerkt.
Aber dann als Erwachsener merkt man natürlich, Sie haben eben das Wort erwähnt von der Batterie. Also da haben Sie natürlich ganz viel, ein ganz starkes Fundament eigentlich dann mitgenommen, das Sie wahrscheinlich dann auch trägt, heute noch oder beziehungsweise auch Ihnen so ein bisschen den Weg in die Schriftstellerei, ins Schreiben auch geebnet hat, könnte ich mir vorstellen.
Ja, das kann man so sagen, wobei ich eben sehr viel mit meinen Geschwistern darüber spreche, also zwei Schwestern, zwei Brüder und wir das auch abgleichen und ich dann merke, dass jede und jeder von uns da doch einen sehr eigenen Kosmos hat. Jeder hat das ganz, nicht ganz anders, aber unterschiedlich erlebt. Und da gibt es auch Abgleichungen. Und also für mich ist das, ich weiß gar nicht, also für mich ist das vielleicht am positivsten sogar konnotiert. Dazu muss ich sagen, bei uns können alle gut schreiben, gut sprechen. Also alle fünf Kinder inklusive die Eltern sind ziemlich kreativ, jeder auf seine eigene Weise. Und Das erwähne ich deshalb nicht, um meinen Geschwistern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, sondern um zu sagen, bei uns in der Familie galt das nicht als etwas Besonderes. Ja, das war normal. Also, dass man sagt, Mensch, hier, unsere Kinder schreiben oder die können dies oder die können das. Das war eigentlich normales Handwerkszeug. Also schreiben kann bei uns jeder. Und ich habe es professionalisiert. Ich habe es dann zum Beruf gemacht. Aber man nahm das gar nicht unbedingt als Sonderbegabung wahr.
Frau Hoppe, Sie sind das sogenannte Sandwich-Kind, das Dazwischenkind, kann man sagen. Also das ist eben das dritte von 5 Kindern. Eine Position, von der Psychologen immer sagen, das sind die Kinder, die die schwierigste Rolle in einer Familie abbekommen. Also weil sie eben weder bei den Älteren noch bei den jüngeren Geschwistern irgendwie andocken können. Ist Ihnen das auch so ergangen oder haben Sie diese Rolle so wahrgenommen?
Meine Mutter benutzt ja gerne das Wort von der nachösterlichen Interpretation. Also man beginnt sein Leben, also man rollt es ja von hinten auf. Das heißt, wenn ich heute sage, das hätte ich so wahrgenommen, dann ist das meine Interpretation. Als Kind merkt man das ja so nicht. Sicherlich habe ich eine bestimmte soziale Fähigkeit ausgebildet, die, glaube ich, damit zu tun hat, dass ich weiß, dass ich sozusagen nach verschiedenen Seiten hin agieren muss. Das merke ich schon. Meine älteren Geschwister, die haben da eine andere Position, die jüngeren auch. Ich habe natürlich, wie das so meine Art ist, das habe ich von meiner Mutter geerbt, aus der Not einer Tugend gemacht und das Sandwich mir mal richtig vor Augen geführt. Beim Sandwich, das werden wir alle zugeben, liegt das Beste in der Mitte, nämlich die Substanz. Also das heißt, draußen haben wir, sagen wir mal hier, so 2 Brötchenhälften, dann die Salatblätter und dann kommt das Fleisch. So, also ist das eigentlich keine schlechte Position. Und ich fand es natürlich immer wunderbar, dieses Framing zu haben. Großer Bruder, große Schwester, dann ich, dann die jüngere Schwester und der jüngere Bruder. Das heißt, ich habe von allem etwas. Das ist schon auch spannend.
Ja, so kann man es gut positiv sehen. Finde ich gut gedeutet, muss ich sagen. Katholisch gut gedeutet. Und dieses Thema, diese Geschichten ihrer Kindheit, die sie so geprägt haben und die eben auch für die Schriftstellerin Felicitas Hoppe wichtig sind und auch ihre Spuren hinterlassen. Was würden Sie sagen, was verbindet denn eigentlich Religion und Literatur? Sehen Sie da gemeinsame Funde?
Ja, es ist natürlich die Sprache. Es ist das Erzählen und Literatur und Religion deuten die Welt. Sie deuten die Welt, sie konfigurieren die Welt, sie ordnen. Und dieses Ordnen, das spielt natürlich eine ganz große Rolle. Es geht ja nicht nur um Kreativität. Man tut immer so, als würden sich in der Literatur Dinge ereignen, die es im wirklichen Leben nicht gibt. Oder Sie haben vorhin davon gesprochen, dass ich auch die Wahrheit erfinde, was ja auch eine sehr überhebliche Selbstaussage von mir ist. Ja, ich habe alles ehrlich erfunden, da erhebt man sich. Tatsache ist ja, dass die Außenwelt so viel wirrer, wir haben vorhin über die Weltzustände gesprochen, so viel wirrer und unsortierbarer und unerfassbar ist als alles andere. Und zu diesem Mittel dient uns ja das Erzählen. Das Erzählen ist ein Ordnen, also viel mehr ein Ordnen als ein Erfinden. Und die Fantasie ist nur ein Mittel, die Welt in eine bestimmte Ordnung zu bringen. Fantasie heißt ja nicht Nicht-Wirklichkeit erfinden, sondern die Wirklichkeit auf eine bestimmte Weise darzustellen. Und das ist in der Religion auch der Fall. Wobei die Literatur natürlich, manchmal geschieht das auch dort, aber natürlich nicht den orthodoxen Charakter hat. Also Literatur hat keine Lehrsätze und das hat die Religion im dogmatischen Sinn natürlich durchaus. Und da sehe ich einen massiven Unterschied. Deshalb würde ich immer sagen, für mich sind auch Gedichte keine Gebete, aber das sehen andere Autorinnen und Autoren anders.
Es sind natürlich diese archaischen Geschichten auch, die von Gut und Böse erzählen und von Neid und Missgunst. Und das, da liegt ja auch ganz viel Erzählenswertes drin. Man versucht sich auch so ein bisschen die Welt damit zu erklären. Sie haben von Ordnung gesprochen. Ich glaube, Ordnung ist für Sie auch ganz was Wichtiges, ein wichtiger Punkt.
Ja, ich glaube, dass Ordnung für eine gewisse Klarheit sorgt und dass sie uns überhaupt erst ermöglicht, Dinge wahrzunehmen. Das Chaos für uns irgendwie zu sortieren und... Ja, Sie haben die Erzählungen erwähnt, wenn man jetzt bestimmte archaische Grundmuster sieht, also man nimmt die heiligen Legenden oder man nehme die Märchen oder auch die ganze Sagenwelt, dann merkt man, dass dort bestimmte Modelle, bestimmte Konfliktmodelle auch immer wieder durchgespielt werden. Und das ist natürlich was ganz Wichtiges. Daran kann man sich abarbeiten. Und da ist so manches auch ein Wort, bei dem ich zögere, zeitlos, was ist schon zeitlos. Aber da sieht man doch, dass es bestimmte Muster gibt, die immer wieder kehren und sowohl in den religiösen Texten als auch in literarischen Texten.
Insofern hat das Schreiben auch bei Ihnen was ganz Existenzielles. Da geht es eben auch um mehr als nur darum, sich sozusagen die Brötchen zu verdienen.
Naja, es wäre schön, mit dem Schreiben seine Brötchen verdienen zu können. Dagegen ist ja nicht zu sagen, das ist wunderbar, wenn das gelingt. In meinem Fall durch Mischkalkulation. Ich möchte bei den Texten natürlich schon das so gestalten, wie ich es möchte und halte nebenbei Vorträge oder mache dies und jenes. Und aus dem ergibt sich dann der Lebensunterhalt. Wunderbarerweise kann ich davon leben. Aber ich hätte mir das nicht zum Beruf gemacht, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass das ein Raum ist, in dem ich mir persönlich Erkenntnisse verschaffen kann, die ich sonst nicht hätte. Und das ist mühsam. Da fängt man immer wieder von vorne an. Das Schreiben wird auch nicht leichter, sondern es wird vielleicht sogar schwieriger für mich mit den Jahren. Und das ist eigentlich ein wunderbarer Raum der Selbstverständigung natürlich, aber im günstigen Fall auch der Kommunikation mit den Leserinnen und Lesern, ja.
Sie haben irgendwann mal davon gesprochen, es ginge auch bei Ihnen darum, beim Schreiben, also sich dem Kern des Geschauten annähern zu wollen. Das klingt sehr religiös. Was meinen Sie damit?
Ja, da, toll, was ich so alles gesagt habe.
Finde ich auch.
Im Laufe der Jahre, also da kommt einiges zusammen. Ich glaube, mir scheint jetzt jedenfalls, dass ich vielleicht damit andeuten wollte, dass man es nicht erfassen kann. Also der Versuch, über das zu schreiben, was ich sehe, was ich erkenne, was ich erlebe, der stößt natürlich an seine Grenzen. Also im Grunde genommen umkreist man das, worum es geht, mit immer und in immer wieder neuen Anläufen. Aber in dieses Zentrum stößt man nicht vor. Das klingt jetzt mit dem Geschauten so ein bisschen nach Thomas von Aquin, der mal gesagt hat, alles, was ich geschrieben habe, ist Stroh im Vergleich zu dem, was ich geschaut habe. Da lag er, auch so eine Legende, schon auf dem Totenbett. Damit weist er aber auf etwas sehr Wichtiges hin. Und dazu muss man nicht religiös sein. Ich glaube, jeder Mensch, der versucht, über sich zu sprechen oder das aufzuschreiben, wird an den Punkt kommen, wo er merkt, es gibt dort etwas, das ich nicht erfassen kann. Es gibt eine Leerstelle, ich will das gar nicht als Defizit bezeichnen, etwas, was im guten Sinne unbeschreibbar ist. Das macht ja das Leben interessant und da sind wir wieder bei der Sehnsucht. Das ist genau die Leerstelle, die wir nicht füllen können. Und wenn wir sie gefüllt hätten, wäre unser Leben eigentlich zu Ende und auch nicht mehr interessant.
Könnte man dann vielleicht auch sagen, es geht Ihnen um diese Lebensweisheiten, wenn wir vom Kern gesprochen haben. Und das würde ja dann ja wieder auch bedeuten, das erklärt Ihre Faszination für Märchen.
Ja, ich glaube, dass ich lange Zeit eher etwas betrübt darüber war, dass ich auf diese Weisheiten aus bin. Im Grunde ist das natürlich auch toll, wenn man einfach gute Geschichten erzählt und einfach so ganz nah dran bleibt. Und dann habe ich mich doch immer wieder dabei ertappt, dass ich nach etwas suche, was gar nicht größer ist oder allgemeiner, sondern das ist mir aufgefallen, ich suche beim Schreiben nach einer bestimmten Form von Haltbarkeit. Also etwas, wo ich sage, da ist ein Text oder der ist mit so einer, wiederum bin ich fast bei der Batterie, mit so einer Energie durch eine bestimmte Erkenntnis aufgeladen und hält vielleicht auch etwas länger, weil ich manchmal denke, wozu die Anstrengung des Schreibens, wenn es dann am nächsten Tag schon verpufft ist. Und ja, meine Märchenleidenschaft hängt sicher damit zusammen. Es ist bis heute so, dass die Märchen für mich zu den Trosttexten zählen. In dem Sinn, wenn ich schlechte Laune habe, lese ich ein Märchen. Nicht, weil Märchen lustig wären, ganz im Gegenteil. Also Märchen können von großer Grausamkeit sein. Aber ihre Art und Weise, der Welt realistisch zu begegnen und sie zugleich durch das Wünschen gewissermaßen zu überwinden, das finde ich uneinholbar großartig. Das muss ich schon sagen.
Weil Sie gerade die Wünsche erwähnt haben, da gibt es ja diese schöne Geschichte auch in Ihrem Sehnsuchtsbüchlein, wo sich ein etwas zu klein geratener Mensch, also das ist ja eine Geschichte des russischen Autors Daniel Harms, die Sie da erzählen oder wiedergeben. Da geht es eben um ein etwas kleineren Mann, der sich eigentlich immer wünscht, auch größer zu sein, dann kommt eine Zauberin vorbei. Keine gute Fee, eine Zauberin. Und bietet ihm an, er darf sich was wünschen, aber er tut es dann gar nicht. Und er ärgert sich natürlich hinterher zu Tode, dass er sich nicht was gewünscht hat. Also mit dem Wünschen ist das so eine Sache.
Dieser Text, das ist toll, dass Sie den erwähnen, weil ich da nochmal den Bogen schlagen kann zu dem, worüber wir anfänglich sprachen, nämlich über den Zustand der Welt. Und da sind wir näher, auf fast bedrückende Weise näher an dem, was wir gerade wieder so deutlich erleben oder immer erleben, wenn wir die Augen offen halten, nämlich dieser Mensch von kleinem Wuchs, wie es da heißt, der behauptet, mit allem einverstanden zu sein, wäre er nur etwas größer, ist im Grunde wunschunfähig. Also er ist exemplarisch für das, was mit uns geschieht, wenn Systeme, allem voran politische Systeme, Daniel Rahms war Dichter während des Stalinismus, dass der Mensch, das Individuum, die einzelne Person durch ein System geknechtet und deformiert wird. Und zwar deformiert dahingehend, dass sie nicht mehr wunschfähig ist. Ja? Er weiß, dass er irgendwie Wünsche hat, aber er kann sie nicht artikulieren. Und dieser Verlust, nämlich sich nichts mehr wünschen zu können, was vielleicht über etwas Materielles hinausgeht, das bedeutet das Ende des Lebens und der Vitalität. Wünschen können heißt nicht, dass die Wünsche sich erfüllen, aber Wünsche zu haben, sie zu artikulieren, sie auszuprobieren, mit ihnen umzugehen, das ist für mich menschliches Dasein. Also der Wunsch ist wichtiger als die Erfüllung. Und dieses Wünschen, das ist das, was uns zu Menschen macht.
Gesellschaftlich betrachtet würde es bedeuten, wenn man dann keine Utopie mehr hat.
So ist es. Und ich glaube, wir machen einen Fehler, wenn wir immer denken, Utopien wären dazu da, um verwirklicht zu werden. Damit will ich nicht sagen, dass es sich der Mühe nicht lohne. Aber in der Tat ist es so, dass die Vorstellungskraft, die Einbildungskraft, das Möglichkeitsdenken, das ist, was uns handlungsfähig macht. Heute ist es ja so, dass wir eher von einer Plan-Soll-Erfüllung ausgehen. Das ist auch alles sehr ehrenwert. Also wir wissen, dass wir viel tun müssen, um unseren Planeten zu retten und so weiter und so fort. Aber das utopische Denken bedeutet auch, dass wir vielleicht wissen, dass wir ohne das nicht weiterkommen, aber dass wir, so jedenfalls sehe ich es, das Paradies auf Erden nicht werden haben können. Wenn wir es hätten, wäre eigentlich unser Menschsein auch zu Ende. Das klingt etwas seltsam, aber da sind wir wieder bei der Sehnsucht. Ich glaube, dass das einfach vitaler Teil menschlichen Daseins ist.
Frau Hoppe, wenn man Ihre Geschichten anschaut, also Picknick der Friseure zum Beispiel, Ihr erster Erzählband, dann fällt auf, was auch so Ihr ganzes Schreiben prägt. Es ist nicht nur märchenhaft, es ist eben kurios, es ist geradezu grotesk. Das ist so ein bestimmter Touch der Sprache auch. Woher kommt diese Lust am Grotesken?
Ja, gute Frage. Das weiß ich gar nicht. Für mich war das ja überraschend, als ich schreibe ja seit ich Kind bin und habe daher kein Schreibprogramm. Also das heißt, das Schreiben begann aus der Freude am Schreiben, aus der Freude an der Gestaltung. Bei mir ist der Motor des Schreibens schon die Vergnügung, natürlich eine bestimmte Form von Humor, die, glaube ich, habe ich eher von meinem Vater geerbt, eine bestimmte Form der Weltbetrachtung. Ich habe natürlich Lust am Slapstick, ich habe Lust an Übertreibungen und ich habe auch Freude am Nonsense. Also wir haben vorhin viel von tiefgründigen Dingen gesprochen, aber ich glaube, dass das Spielen, also das Herumspielen mit Dingen und ich sage jetzt nicht mal das Unsinnige, sondern das Zweckfreie. Also, dass ich etwas tun darf, was nicht unmittelbar auf ein Ziel gerichtet ist, wo man auch mal überschnappen darf, wo man verrückt sein darf. Das hat mein Schreiben immer angetrieben. Und deshalb tue ich mich auch oft ein wenig schwer, wenn es um die Zwecke geht, auch wenn es um das politisch Korrekte geht. Also wir sind ja hier auch in einer Sendung über Zeitgenossenschaft. Also wie stelle ich mich in die Zeit? Wie beurteile ich die Dinge? Und ich verteidige strikt diesen Freiraum. Ich habe meine Überzeugungen auch politischer Natur, aber ich möchte mein Schreiben nicht in erster Linie diesen Dingen unterwerfen. Das ist nicht das, was mich künstlerisch interessiert.
Und Sie möchten auch als Schriftstellerin nicht zu politischen Ereignissen befragt werden?
Ich werde durchaus zu politischen Ereignissen befragt. Aber was mich irritiert, ich bin keine meinungsschwache Person, aber was mich irritiert ist, dieses sich zu allem äußern, zu allem eine Meinung haben, immer unheimlich schnell dabei sein zu sagen, das ist falsch, das ist richtig, das sollte so sein, das sollte so sein. Um Dinge zu begreifen, braucht man Zeit, man muss genau hinschauen und diese Schnellschüsse und Positionierungen, das ist sozusagen nicht mein Feld. Das mag ich nicht. Das ist mir auch nicht differenziert genug. Für mich ist ein literarischer Text kein Pamphlet.
Jetzt muss ich Sie doch noch was Politisches, was Kirchenpolitisches fragen in diesem Zusammenhang. Wir erleben ja seit 2010, ist die katholische Kirche von einem Skandal sexueller Gewalt zum nächsten getrieben wird. Der Jesuitenpater Klaus Mertes hat das 2010 alles öffentlich gemacht und die Erschütterungen, wie gesagt, treiben uns heute noch um. Und viele Leute sind aus der katholischen Kirche ausgetreten, haben in den Rücken gekehrt. Sie, Frau Hoppe, sind geblieben und sagen auch, Sie wollen noch bleiben. Ist es so?
Ja, das ist tatsächlich so. Also zunächst mal lässt sich das, was Sie sagen, nur bestätigen und dem ist nicht viel hinzuzufügen. Das ist katastrophal und das, womit wir konfrontiert sind als Katholikinnen, Katholiken, das ist, glaube ich, für alle schwierig. Für mich ist es natürlich weniger schwierig, weil ich in dieser Institution nicht tätig bin. Das ist natürlich eine Form von Luxus in Anführungsstrichen, mit Abstand die Sache zu betrachten und zu sagen, naja, für mich hat das Katholische als Universalvorstellung eines universalen, eines globalen Gebildes natürlich etwas Besonderes, abgetrennt von den realen Skandalen. Aber daran ist nicht zu rütteln, dass es schrecklich ist. Und wenn ich mir vorstelle, ich kenne nun genügend Leute, die in diesen Zusammenhängen arbeiten und sehe, wie die leiden, dann kommt man in eine Zwickmühle, aus der man nicht herauskommt. Das sind Probleme, die nicht lösbar sind. Und für die meisten ist es aber auch nicht möglich, sich aus diesen Zusammenhängen herauszulösen, ohne ihre Lebensgeschichte damit gänzlich umzukrempeln. Und ich glaube, das sind unendlich schmerzhafte Prozesse. Also auch das Wahrnehmen des eigenen Irrtums oder dass man sagt, wo bin ich gelandet? Wieso bin ich hier in dieser Kirche? Und dann kann ich jetzt natürlich sagen, ich entferne mich aus ihr. Ich kann austreten, aber das Problem ist ja, dass ich damit sozusagen ein Statement abgegeben habe, aber für mich selber die Sache nicht gelöst habe. Und das ist natürlich auch ein Konflikt, in dem ich stehe mit meiner katholischen Kindheit, mit meiner an sich positiven Erfahrung. Und da gibt es viele Dinge, die ins Wanken geraten und die brüchig wären. Und ich weiß nur, dass ich diese Schwierigkeiten mit einem Kirchenaustritt für mich nicht würde lösen können. Das ist so und deshalb bin ich dabei. Ich finde schon auch, dass diese Kirche auf eine Art sich selber zugrunde richtet. Das ist nicht schön anzuschauen. Ich bin aber auf dem Standpunkt, dass es auf andere Weise auch gut ist. Ich glaube, dass sie zugrunde gehen muss und zwar im Wortsinn, also ganz nach unten, um vielleicht in irgendeiner verwandelten Form sich erneuern zu können. Mhm. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja, es ist eine schwierige Situation. Man sieht jetzt interessanterweise, es treten verstärkt Leute aus, die Ämter in ihrer Kirche, sage ich jetzt mal, hatten, die also da ganz mit fest verwurzelt sind. Und selbst der Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Elz, der hat gesagt, heute würde er nicht mehr Priester werden unter den gegebenen Umständen. Also da zeigt sich ja schon, wie sehr dieses System erschüttert ist. Und es gibt Leute, die treten aus und stellen dann aber fest, das schaffe ich nicht. So kann ich meinen Glauben auch nicht leben. Also allein und ich muss zusammen mit anderen Gläubigen eben feiern und auch beten zusammen. Also das ist ganz wichtig, dieses Aufgehobensein in der Gemeinschaft. Inzwischen gibt es ja den synodalen Weg, sowohl eben die Kirchenvertreter zusammen mit Laien und engagierten Christinnen und Christen versuchen, diese Kirche zu reformieren, was ja in Rom eigentlich eher kritisch gesehen wird. So nach dem Motto, da können die Deutschen doch nicht einfach ihren eigenen Weg in der Weltkirche gehen. Wie verfolgen Sie diese Reformbemühungen?
Ich verfolge die sehr genau und da kann ich nur wieder auf meinen Vater oder auf meine Eltern zurückkommen. Auch dies war ein Thema. Mein Vater war natürlich vollkommen auf der Seite des synodalen Weges. Hinzu kommt, dass ich einen jüngeren Bruder habe, der katholischer Priester ist und daher das wirklich hautnah mitverfolge. Und das ist eine Anstrengung der besonderen Art, weil ich natürlich merke, wie hier ein Leben ganz neu befragt wird, Lebenswege neu befragt werden. Mein Bruder ist nur ein Beispiel dafür und der stellt sich dieser Sache massiv. Das ist alles sehr, sehr schmerzhaft. Und ich glaube, die Schwierigkeit besteht darin, da aus einer bestimmten Polemik herauszukommen, was jetzt diesen deutschen Sonderweg angeht, gerade die Rolle der Frauen, die Rolle, die Frauen spielen, auch die Frage nach der möglichen Priesterschaft der Frau. Sagen wir mal so, ich möchte mich nicht von einem Bischof zur Priesterin weihen lassen, der Teil dieser Institution ist. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Wir haben es hier mit einer hierarchisierten, durch und durch männlichen Kirche zu tun. Das ist so. Das lässt sich auch nicht ohne Not irgendwie reparieren. Was mich am meisten schockiert, was ich eigentlich am schlimmsten finde, ist die Ignoranz derer, die doch das zu verantworten haben, was in der Kirche geschieht. Es gibt in der Kirche, das ist fraglos, einen Zynismus der kirchlichen Macht, der für mich ein Nihilismus ist, der nichts mit Gottesglauben oder irgendeiner religiösen Praxis zu tun hat, sondern der ganz leer ist. Für mich ist das das eigentliche Drama, dass da eine Entfernung und Abtrennung von der wirklichen Welt, dem normalen Leben, den normalen Gläubigen, mit denen man über vieles streiten kann, da sind auch komische Dinge im Schwange, aber dass da eine Abtrennung stattgefunden hat, die sozusagen überhaupt keine Verbindung mehr zulässt. Der andere Punkt, was passiert, wenn Menschen, die in gemeindlichen Zusammenhängen lange gelebt haben, auf sich gestellt sind und sagen, das kann ich nicht mehr, da gehe ich nicht mehr hin, das ist Erniedrigung und Beleidigung, wo finden sie neue Formen? Und das ist der eigentlich interessante Punkt, der im Übrigen nicht nur die Kirchen betrifft, sondern andere Institutionen und ohne abwiegeln zu wollen, übrigens auch die Kunst. Wir leben in einer Zeit des Übergangs. Es gehen viele Dinge kaputt. Wir verlieren Traditionen, wir bedauern das. Ich bedauere das eigentlich nicht, weil ich glaube, dass es uns zwingt, aus diesen Abtrennungen und aus diesen Abschieden eine neue Form von Kreativität zu entwickeln.
Interessante Beobachtung, diese Übergangsphase, da sind wir ja tatsächlich, wir sind in irgendwie einer Phase, eine große Zäsur, denken wir nur an die ganzen umweltpolitischen Herausforderungen. Also man muss sich neu erfinden und an dieser Stelle sind ja gerade auch die Kreativmenschen gefragt.
Ja, das ist etwas, worüber ich viel nachdenke. Deshalb habe ich das hier sozusagen nicht, um der Kirchenfrage auszuweichen, sondern als Wurmfortsatz drangehängt. Da ist dann die Frage, was kann ich machen? Wie kann ich die Welt darstellen? Und vieles ist im Schwange. Ja, es gibt Symposien, es gibt Literaturversammlungen zum Thema, die Literatur und das Klima, die Literatur und dies, die Literatur und jenes. Da sind wir wieder bei dem wohlberechtigten Aktivismus. Mir scheint es aber auch wichtig, nicht nur die großen Programme zu betreiben, sondern eine Autonomie auch zu bewahren, nämlich zu sagen, ich leiste mir allem zum Trotz. Ich habe vorhin diese Sache mit dem Spiel und dem Nonsens erwähnt, dass die Literatur auch sozusagen als Frischluftzufuhr zu behalten. Also, dass es etwas gibt, die Möglichkeit, fast hätte ich gesagt, dass man auch mal was zu lachen hat oder so. Da ist für mich auch ein bisschen Bescheidenheit angezeigt, ja, dass man sagt, ich kann als Autorin, die die Welt betrachtet, die sie beobachtet, die sie erzählerisch verwandelt, die darüber mit Menschen in Kontakt tritt, ich kann nicht die Welt retten. Ich sehe mich nicht als Weltenretterin, aber ich sehe mich auch nicht als Eskapistin. Ich bin nicht eine, die sich umdreht und sagt, ich gehe jetzt hier in meine Schweizer Einsiedelei, mach die Tür zu und mach's mir gemütlich und rede mit meinem lieben Gott. Und da eine Schnittmenge zu bilden, die das erträglich macht. Es gibt diesen schönen Satz, ich glaube von Jürgen Moltmann ist er, dass ein Mensch dazu neigen kann, sich an seiner eigenen Verantwortung oder dem Anspruch der Verantwortung zu überheben. Und es gibt Dinge, die sind auch zu groß für uns. Also die kann ich auch nicht leisten.
Ich glaube, man könnte die Welt dadurch retten, dass man eben Geschichten erzählt und gerade auch so märchenhafte, groteske Geschichten. Und bei dem Stichwort grotesk, da wollte ich Sie noch fragen, mich hat das immer sehr erinnert an Nikolai Gogol, Die Nase zum Beispiel, die dann eines Tages auf einmal durch St. Petersburg spaziert. Das sind also auch so skurrile Geschichten. Und Sie haben ja dann auch mit Ihrer eigenen Autobiografie, kann man nicht sagen, also mit Hoppe haben Sie einen Roman geschrieben. Das ist eher so eine Traumbiografie, mit der Sie sich dann selbst 2012 mehrfach gleich neu erfunden haben. Das ist ja schon auch ungeheuerlich zu sagen, ich schreibe mir jetzt meinen eigenen Lebenslauf so, wie ich es möchte. Das heißt, Sie haben auch ein sehr spezielles Verhältnis dann zur Wahrheit.
Naja, um auf den Begriff der Selbsterfindung zu kommen, da muss ich sagen, man kann sich nicht erfinden. Wir erfinden ja eigentlich gar nichts. Wir erfahren Dinge, wir beobachten Dinge und machen aus ihnen etwas Neues. Und wenn ich mich selber beobachte oder mit mir selber verkehre, dann komme ich halt auf dieses und jenes und sage mir, ich hätte ja auch das sein können oder so. Ich glaube, ich habe in überspitzter oder wie von Ihnen erwähnter grotesker Form in dem Buch nichts anderes gemacht, als wir alle eigentlich ständig tun. Und man muss ja nur Menschen beim Erzählen zuhören und wird sehr schnell merken, dass kaum einer, der über sich selbst spricht oder sein Leben rekapituliert, wirklich bei der Wahrheit bleibt. Vielleicht nicht mal dann, wenn wir auf dem Sofa liegen und uns einer Analyse unterziehen. Denn unser Erzählen soll uns ja beisammenhalten und auch konstituieren. Und in der Literatur ist das vielleicht etwas exzessiver. Und ich übertreibe natürlich, aber ich komme nochmal auf die Erfindung zurück. Also es gibt keine Innenwelt ohne Außenwelt. Es wird dann immer gesagt, naja, Sie haben aber ein reiches Innenleben, so eine verrückte Fantasie, was Sie sich alles ausdenken. Und alles, womit ich umgehe an Material, kommt natürlich aus der Welt, in der ich lebe, durch die ich mit offenen Augen gehe, von den Menschen, mit denen ich spreche, von den Büchern, die ich lese. Und das finde ich so fantastisch. Und insofern sage ich, so wie ich das Märchen für die realistischste Literaturgattung überhaupt halte, würde ich ganz ketzerisch sagen, Felicitas Hoppe ist eine hochrealistische Autorin. Und wenn es erfunden scheint, dann deshalb, weil ich sehr diskret bin. Ich sage den Leuten immer, ich glaube, ich benutze die Übertreibung und die Fantasie, um hin und wieder zu verschleiern, was ich wirklich weiß. Denn wenn ich Plan aufschriebe, was ich so sehe und was ich so um mich herum mitkriege, glaube ich, würde es vielen Leuten nicht so richtig gut gefallen. Also Fantasie als Diskretionsmittel, darüber wird wenig nachgedacht.
Ich könnte mir vorstellen, dass dann, wenn jemand sagt, oh, die Frau Hoppe, die ist aber ganz authentisch, dann ist das für Sie auch eher, weiß ich nicht, nicht unbedingt eine Auszeichnung.
Also ehrlich gesagt, authentisch ist ja ein
sehr viel bemühter Begriff.
Sehr bemühter Begriff, was ja nicht heißt, dass da nicht was dran ist. Also wenn ich Authentizität im Sinne von Echtheit oder nicht Wahrheit, sondern Wahrhaftigkeit. Also Wahrhaftigkeit bezeichnet ja die Haltung, mit der ich spreche. Da geht es nicht um faktische Wahrheit, sondern darum, dass ich sage, ich möchte, das könnten wir sagen, authentisch sein, aufrichtig sein. Also in diesem Sinne, ich gebe Ihnen ein Beispiel, ich erlebe es auf Lesungen immer wieder und ich kann schon irgendwie meinen Kopf darauf verwetten, ich gehe irgendwo hin. Und dann gibt's Lesung und Gespräch und dann kommt jemand und sagt, ach ja, ich verstehe Ihre Bücher eigentlich überhaupt nicht, aber wenn Sie so darüber sprechen, Sie sind so erfrischend. Und diesen Begriff erfrischend, das ist für mich eigentlich immer ein Schlag ins Gesicht, erfrischend. Aber ich weiß wohl, was die Leute meinen. Ich glaube, sie meinen damit, dass ich mir traue, den Dingen auf den Grund zu gehen und offen darüber zu sprechen. Ich versuche nicht, mich zu verstecken. Ich versuche auch nicht, etwas zu verhüllen. Und insofern bin ich tatsächlich authentisch. Ja, so wenig ich den Begriff mag.
Prima. Erfrischend. Vielleicht haben Sie zum Abschluss noch ein paar erfrischende Tipps für Charles III., den neuen britischen König. Denn Sie haben ja auch dieses Thema bearbeitet, kröne dich selbst. Und das steht ja auch im nächsten Mal für ihn an. Vielleicht haben Sie noch einen Tipp für ihn.
Ein Tipp für Charles, ja. Also um Hoppe zu zitieren, kröne dich selbst, sonst krönt dich keiner. Wer wäre ich, einem gestandenen König einen Tipp zu geben? Warum fasziniert mich überhaupt das Königtum? Ich bin, weiß Gott, keine Royalistin. Ich würde sagen, trage die Krone mit Würde. Und das Entscheidende beim Tragen der Krone ist, dass man sie nicht als Karnevalskappe auffasst, sondern als das, was sie wirklich ist. Wir leben ja in Zeiten, wo diese Insignien sehr schnell lächerlich werden. Aber ich glaube, man muss die Krone ernst nehmen. Und ich glaube, dass er das auch kann. Also, dass wir etwas auf dem Kopf haben, das für etwas steht, das kennen alle Menschen. Das ist ein Archetypus und deshalb ja, wir sollten alle unsere Kronen mit Würde tragen. Und ich glaube, wir haben auch alle eine.